Deutschlandfunk Interview.
Und wir bleiben weiter bei diesem Thema, beim Entlastungspaket, und wollen dazu auch die Einschätzung von Veronika Grimm hören. Sie ist Wirtschaftsprofessorin und Mitglied im Sachverständigenrat, häufig auch die Wirtschaftsweisen genannt. Und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Wenn Sie sich dieses Maßnahmenpaket angucken, ist das für Sie dann kohärent, eine runde Sache, oder ist das eher ein wildes Sammelsurium?
Ja, das Paket ist sehr umfangreich und das ist auch sehr teuer. Beide Entlastungspakete zusammen umfassen ja ungefähr 30 Milliarden Euro. Und es besteht aus vielen Maßnahmen. Einige sind durchaus zu begrüßen, andere kann man kritisch sehen. Es ist, glaube ich, richtig, Menschen mit niedrigen Einkommen, bedürftige Menschen auch zu entlasten, den ÖPNV zu vergünstigen. Das ist ebenfalls richtig. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz, die sind natürlich sehr angebracht, gegeben die Klimaziele, die wir haben. Andere sind im Gegensatz dazu kontraproduktiv, und da würde ich auch die Senkung der Benzinpreise benennen.
Genau, auf die einzelnen Punkte würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen gucken. Sie haben jetzt die Kosten angesprochen und gesagt, das wird ziemlich teuer. Ist es Ihrer Meinung nach zu teuer? Sind die Kosten zu hoch?
Ja, es ist natürlich so, dass wir schon in die Corona-Krise mit einem signifikanten fiskalpolitischen Spielraum gegangen sind. Der Schuldenstand war bei 60%, und das ist auch deswegen so gewesen, weil die Regierungen immer gut gehaushaltet, die Staatsschulden niedrig gehalten haben. Insofern sind wir da gut aufgestellt, und das ist auch immer noch so. Der Schuldenstand ist zwar angestiegen auf ungefähr 70%, aber wird jetzt durch diese Maßnahmen nicht nochmal signifikant ansteigen. Das heißt, fiskalpolitischer Spielraum für Entlastungen ist da, aber man muss natürlich trotzdem haushalten, denn alles, was der Staat ausgibt, das werden entweder die heutigen oder die zukünftigen Steuerzahler tragen müssen. Insofern gilt es natürlich immer, dass man mit den Mitteln gut haushalten muss, aber es ist auch eine Zeit, in der wirklich hohe Belastungen gerade auftreten.
Also nochmal Ihre Position zur Klarstellung, weil viele Ökonomen sagen ja jetzt auch, Deutschland kann Schulden aufnehmen, das ist gar kein Problem, Deutschland kann sich günstig verschulden, hat eine stabile Wirtschaft, das macht nichts. Würden Sie das auch so sehen? Oder sagen Sie, das wird schon problematisch mit den vielen zusätzlichen Schulden?
Es wird in der aktuellen Situation nicht problematisch mit den zusätzlichen Schulden. Allerdings muss man natürlich immer haushalten, denn das ist ja ein Ausnahmezustand gerade. Durch die Corona-Krise, durch jetzt die zusätzliche Krise, die hinzukommt aufgrund des Kriegs in der Ukraine, da gilt es, die Menschen zu entlasten, im Gegenzug zu der nun schon länger anhaltenden Inflation. Insofern ist das gerechtfertigt, das sollte auch so geschehen. Aber generell gilt es natürlich so, dass der Staat tragfähige Staatsfinanzen herstellen muss und darauf achten muss, dann eben in wirtschaftlich guten Zeiten auch wieder zu konsolidieren, auch wieder zu sparen.
Was sagen Sie, wie lange kann man das aufrechterhalten, dieses Entlastungspaket, wenn sich jetzt beispielsweise an der Lage mit Russland nichts ändert?
Ja, das wird sich zeigen. Also die Inflation, die hält ja zum Beispiel schon länger an, und es ist jetzt auch davon auszugehen, dass die Inflation nicht so schnell zurückgeht, wie man sich das ursprünglich mal gewünscht hat. Generell ist es natürlich so, dass jetzt Entlastung angezeigt ist, aber es wird natürlich auch jetzt so sein, dass im Rahmen von Lohnverhandlungen zum Beispiel die Einkommen steigen werden. Es gab ja signifikante Verluste der Realeinkommen, einfach dadurch, dass wir jetzt schon sehr lange Preissteigerungen hatten. Die werden in den Lohnverhandlungen jetzt kompensiert werden in der nahen Zukunft. Und das heißt natürlich, das Entlastungspaket ist jetzt angezeigt. Aber wenn dann die Löhne sich angepasst haben, sieht diese Lage natürlich auch anders aus.
Mhm. Apropos Einkommen, für Erwerbstätige, für Steuerpflichtige soll es ja pro Kopf 300 Euro geben. Das muss dann aber wiederum auch versteuert werden. Kommt dann da am Ende bei den meisten überhaupt relevant etwas an?
Ja, das ist eigentlich ein sinnvolles Vorgehen, denn idealerweise möchte man ja ein Energiegeld oder eine Zahlung an die Menschen, die nur denjenigen zugutekommt, die Härten der Kostensteigerung nicht oder nur sehr schwer tragen können, also den unteren Einkommen, einem Teil der mittleren Einkommen vielleicht und den Transferempfängern. Aber das so zielgerichtet auszuzahlen, ist gar nicht so einfach, und die beschlossene Vorgehensweise, die Zahlung mit dem Einkommen zu versteuern zum jeweiligen Grenzsteuersatz, führt dazu, dass die Menschen mit niedrigem Einkommen, die auch nur einen geringen Grenzsteuersatz haben, nur einen geringeren Teil davon versteuern als solche mit hohem Einkommen, die dann ungefähr die Hälfte, nicht ganz die Hälfte zurückzahlen. Und das geht natürlich genau in die gewünschte Richtung. Dadurch, dass man es versteuert und dadurch, dass man es zu seinem Grenzsteuersatz versteuert, zahlen eben Besserverdienende mehr davon wieder zurück, mit der Steuer und bekommen somit weniger Zuschüsse. Und das ist, glaube ich, das, was man damit erreichen wollte. Und das ist auch sehr zielführend.
Aber wenn Sie sagen, das ist sozial gerecht, dann könnte man ja auch sagen, warum bekommen die Besserverdienenden überhaupt irgendwas? Man hätte ja auch eine Grenze einziehen können und sagen können, ab 4.000 Euro brutto gibt's nichts, weil die Menschen brauchen das nicht.
Ja, also meine Vermutung ist, dass man das nicht tut, weil das einfach sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Es ist einfach schwierig, die Menschen zu identifizieren, die dann über diese geringen Einkommen verfügen und das dann eben denen auch zukommen zu lassen in dem Tempo, in dem man das jetzt aktuell machen wollte. Man wollte ja schnell entlasten. Und insofern ist dieser Weg ein pragmatischer, der mehr oder weniger das Ziel erfüllt. Die Transferempfänger musste man deswegen auch separat bedienen, weil
aber die
eben,
kriegen ja
über
jetzt
die
nur
Einkommen man die Transferempfänger natürlich nicht erreicht.
Genau, die kriegen ja jetzt nur noch mal 100 Euro zusätzlich. Da kann man sich auch fragen, wie gerecht ist das, wenn die Menschen, die ein Einkommen haben, 300 kriegen, die wenig haben, Transferleistungen beziehen, kriegen 100 Euro.
Ja, ich glaube, da muss man in das gesamte Paket gucken. Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, das Paket ist recht komplex. Zum einen müssen die 300 Euro ja versteuert werden. Das heißt, Besserverdienende kriegen wirklich deutlich weniger als 300 Euro dann raus. Es gibt noch Zuschläge für Kinder, aber auch Zahlungen an Bedürftige, die noch hinzukommen. Es gibt aber auch Zahlungen an Besserverdienende. Zum Beispiel werden ja durch den niedrigen Kraftstoffpreis stärker sehr Gutverdienende begünstigt, einfach weil die mehr Auto fahren. Das Paket ist sehr komplex. Ich glaube, die Verteilungswirkungen sind jetzt auf die Schnelle sehr schwer abzuschätzen. Aber es gibt schon Anzeichen, dass hier auch Besserverdienende in relativ großem Umfang berücksichtigt werden.
Ich habe auch gelesen, es gab Menschen, die geschrieben haben, da wurden relevante Gruppen vergessen, wie zum Beispiel die Rentner, die Studierenden, die kein BAföG bekommen, die Azubis. Hat man die tatsächlich vergessen?
Ja, einige der Zuschüsse, die richten sich ja durchaus auch an Auszubildende, an Azubis, an Studierende, die BAföG bekommen. Bei den Rentnern scheint es mir tatsächlich so, dass es da eine Lücke gibt. Allerdings ist es ja so, dass die Rentenzahlungen zum 1. Juli kräftig steigen, um ungefähr 6%. Vielleicht kann das einer der Gründe sein, warum man da Zurückhaltung hat walten lassen. Aber das ist jetzt reine Spekulation.
Sie haben schon gesagt, dass Sie die Entlastung beim Tanken nicht so sinnvoll finden. Werden damit auch indirekt die Mineralölkonzerne subventioniert?
Ja, erstmal fällt das natürlich ziemlich aus der Zeit, weil wir sollten ja jetzt Maßnahmen vorantreiben, die den Klimaschutz nicht konterkarieren. Und vor allen Dingen im Zuge der Diskussionen rund um den Ukraine-Krieg ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es zu einem Lieferstopp von russischen Energieträgern kommt. Und dann würden fossile Energieträger extrem knapp werden. Das heißt, wenn wir jetzt die Benzinpreise subventionieren, günstiger machen, dann reduzieren wir ja auch den Nachfrageeffekt, der dadurch resultiert, dass einfach die Preise von fossilen Energieträgern hoch sind, dass die Leute dann auch weniger fahren, mal auf das Auto verzichten. Und das ist sehr kontraproduktiv. Das ist auch gefährlich in der aktuellen Situation, denn falls es zu einem Lieferstopp kommt, dann bräuchten wir eben diesen Nachfrageeffekt. So bitter es ist, eigentlich müsste der Anreiz, wenig zu verbrauchen, aktuell bleiben in dem Bereich. Und man sollte anders entlasten und unterstützen. Aber jetzt ist das so geschehen. Ich halte das nicht für zielführend, das so zu machen. Das hätte man anders lösen sollen.
Aber nochmal die Frage, glauben Sie, dass das wirklich bei den Verbrauchern ankommt, die es vielleicht auch wirklich brauchen, ihr Auto auf dem Land, oder dass dadurch die Profite der Mineralölkonzerne gestärkt werden?
Ja, es ist immer so, dass solche Preissenkungen nicht vollständig und auch manchmal langsam weitergegeben werden. Das ist schwierig zu sagen. Bei der Mehrwertsteuersenkung haben wir gesehen, dass ein großer Teil weitergegeben wurde, aber eben auch nicht alles. Das bleibt abzuwarten. Auch aus dieser Perspektive dürfte diese Maßnahme nicht zielführend sein.
Das sagt Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftsprofessorin und Mitglied des Sachverständigenrates. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen, Frau Grimm.
Ich danke Ihnen.